Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 10 Intelligenz. Wen haben Sie vor Augen, wenn Sie an einen sehr intelligenten Menschen denken? Vermutlich jemanden wie Albert Einstein, Marie Curie, Will Hunting, ein junger, straffällig gewordener Gebäudereiniger, der sich als mathematisches Genie entpuppt, gespielt von Matt Damon im Film Good Will Hunting. Einen Lehrer aus ihrer Schulzeit, der auf jede Frage eine Antwort wusste. Oder einen Kommilitonen, der eine herausragende Prüfung nach der anderen ablegt und dafür noch nicht einmal viel lernen muss. Doch was haben diese Menschen gemeinsam? Warum würde man sie als intelligent bezeichnen und andere als weniger intelligent? Im Folgenden geht es zunächst um die Frage, was man überhaupt unter Intelligenz versteht und welche unterschiedlichen Sichtweisen es dabei gibt. Darüber hinaus wird es darum gehen, wie man Intelligenz messen kann, wodurch sie bestimmt wird und warum die Intelligenz eine bedeutsame Rolle in der menschlichen Entwicklung spielt. Abschnitt 10.1 Definition. Das Wort Intelligenz stammt von den lateinischen Begriffen intelligere, auf Deutsch erkennen, begreifen, verstehen, beziehungsweise intelligentia, was so viel wie Einsicht, Verständnis, Kennerschaft oder Erkenntnisvermögen bedeutet. Obwohl der Begriff Intelligenz sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Forschungsliteratur häufig wie selbstverständlich gebraucht wird, gibt es keine einheitliche und von allen Seiten anerkannte Definition. Eine auch als operational bezeichnete Definition, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst, stammt ursprünglich von dem amerikanischen Psychologen Edwin Boring und ist sicherlich eine der am häufigsten angeführten Begriffsbestimmungen von Intelligenz. Diese Beschreibung umgeht das Definitionsproblem und ist daher wohl eher als Ausweichlösung zu verstehen. Zusätzlich macht sie aber auch deutlich, dass es eine Vielzahl verschiedener Sichtweisen geben kann, wie sich Intelligenz definieren lässt. Definition. Nach einer Definition, die relativ breite Zustimmung findet, versteht man unter Intelligenz die Fähigkeit, sich an neue Situationen und Anforderungen der Umwelt anzupassen und ebenso die Fähigkeit, die umgebende Umwelt zu verändern. Definition Ende. Der Ansatz, Intelligenz als the mental abilities necessary for adaptation to, as well as selection and shaping of any environmental context, zu verstehen, findet inzwischen breite Zustimmung. Zitat von Sternberg, 1997. Diese relativ globale Definition beinhaltet Fähigkeiten wie Problemlösen, das effektive Nutzen von Erfahrung oder Übung, abstraktes und logisches Denken sowie die generelle Lernfähigkeit. Abschnitt 10.2 Intelligenzmodelle. Gemäß der gerade genannten Definition ist Intelligenz eine einheitliche Persönlichkeitseigenschaft. Diese Sichtweise wird auch von Sperman in seiner Annahme eines Generalfaktors, G-Faktor, der Intelligenz vertreten. Andere Ansätze sehen Intelligenz als ein aus mehreren Teilkomponenten bestehendes Konstrukt. Im Folgenden werden zunächst einige traditionelle, faktorenanalytisch gewonnene Intelligenzmodelle vorgestellt. Ergänzend folgen zwei alternative Intelligenzmodelle. Sperman, Generalfaktor der Intelligenz. Spermans Theorie aus dem Jahre 1927 geht davon aus, dass es eine allgemeine Intelligenz gibt, die auch als G-Faktor oder Generalfaktor bezeichnet wird. Diese allgemeine Intelligenz wirkt sich auf die gesamte Denk- und Lernfähigkeit eines Menschen aus. Neben dem G-Faktor gibt es zusätzlich spezifische Begabungsfaktoren, die S-Faktoren, zum Beispiel für Aufgaben mit verbalen oder mathematischen Problemstellungen, die die Leistungen in einzelnen Aufgabenbereichen neben dem G-Faktor bestimmen. Diese zusätzlichen S-Faktoren werden jedoch stark durch den G-Faktor beeinflusst. Das Modell geht demnach davon aus, dass alle intellektuellen Leistungen in unterschiedlichen Bereichen auf der gemeinsamen Grundlage der allgemeinen Intelligenz entstehen. Die Annahme einer allgemeinen Intelligenz als Basis verschiedenster Leistungen findet vielfach empirische Bestätigung, da sich zahlreiche Belege dafür finden lassen, dass die allgemeine Intelligenz zum Beispiel positiv mit schulischen Leistungen korreliert, siehe zum Beispiel Laidra, Pullman und Alec 2007, und mit dem beruflichen Erfolg zusammenhängt, siehe dazu zum Beispiel Brody 1997. Cattell, fluide und kristalline Intelligenz. Cattell unterteilt die Intelligenz in seinem Modell von 1987 in zwei Komponenten. Er nimmt an, dass es einen fluiden und einen kristallinen Anteil der Intelligenz gibt. Die fluide Intelligenz entspricht im Wesentlichen dem G-Faktor und umfasst die generelle Denkfähigkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit, schlussfolgerndes und spontanes Denken. Es wird angenommen, dass für die Entwicklung dieses Intelligenzanteils genetische Einflüsse besonders bedeutsam sind, während äußere Einflüsse einen verhältnismäßig geringeren Anteil daran haben. Die kristalline Intelligenz umfasst das Faktenwissen über die Welt, den Wortschatz, Rechenfähigkeiten und andere wissensorientierte Informationen. Sie ist demnach stark bildungs- und kulturabhängig, wird aber auch durch die fluide Intelligenz beeinflusst, da Personen mit einer hohen fluiden Intelligenz leichter Wissen erwerben und generell schneller lernen als Personen mit einer geringeren fluiden Intelligenz. Fluide und kristalline Intelligenzanteile sind laut Cray und Lindenberger 2007 durch unterschiedliche Entwicklungsverläufe charakterisiert. Beide Komponenten nehmen im Kindes- und Jugendalter zu, das heißt, sowohl hinsichtlich der fluiden als auch der kristallinen Intelligenz zeigen sich deutliche Entwicklungsfortschritte. Die fluide Intelligenz erreicht im frühen Erwachsenenalter ihren Höhepunkt und sinkt dann mit dem Alter. Die kristalline Intelligenz hingegen bleibt weitestgehend stabil oder nimmt sogar weiter zu. In der Regel kommt es, wenn überhaupt, erst im sehr fortgeschrittenen Seniorenalter zu einer Abnahme der kristallinen Intelligenz. Dieses Entwicklungsphänomen ist auch im Alltag gut beobachtbar. Während die generelle Denkfähigkeit bei älteren Menschen nicht selten nachlässt, können sie doch häufig auf einen großen Erfahrungs- und Wissensschatz zurückgreifen, den sie im Laufe ihres Lebens angesammelt haben. Thurstone, Primärfaktoren. Thurstone, 1938, postuliert keinen G-Faktor, sondern beschreibt Intelligenz als eine aus mehreren spezifischen Komponenten zusammengesetzte Fähigkeit. Er unterscheidet 7 Primärfaktoren, die gemeinsam die Intelligenz bilden: räumliches Vorstellungsvermögen, schlussfolgerndes Denken, Merkfähigkeit, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Rechenfähigkeit, Sprachverständnis und Wortflüssigkeit. Eine detaillierte Beschreibung der Faktoren findet sich in Tabelle 10.1 im gedruckten Lehrbuch. Der Unterschied zwischen der Theorie Thurstones und Cattells Modell der fluiden und kristallinen Intelligenz liegt darin, dass Thurstone einzelne Intelligenzanteile präziser benennt und separiert, obwohl sich die ersten 4 Faktoren theoretisch der fluiden und die letzten 3 der kristallinen Intelligenz zuordnen lassen. Im Gegensatz zur Theorie von Spurman, die einen G-Faktor und mehrere spezifische Begabungsfaktoren annimmt, geht Thurstone nicht davon aus, dass den Primärfaktoren ein globaler Faktor oder eine allgemeine Intelligenz zugrunde liegt. Die Leistungen in verschiedenen Aufgaben eines Intelligenztests sind nach Spurman zu einem bedeutenden Teil von der allgemeinen Intelligenz abhängig. Während Thurstone davon ausgeht, dass die Ausprägung der spezifischen Primärfaktoren die Leistung in den einzelnen Aufgaben bestimmt. So zeigt ein Proband zum Beispiel gute rechnerische Leistungen, weil er eine gute Rechenfähigkeit hat. Oder er erzielt schlechte Ergebnisse in einem Gedächtnistest, weil seine Merkfähigkeit weniger gut ausgeprägt ist. Spurman würde annehmen, dass die Leistungen in beiden Tests zum einen von der spezifischen Begabung im jeweiligen Aufgabenbereich, zum anderen aber auch in großem Maße von der allgemeinen Intelligenz abhängen. Das Modell von Thurstone konnte empirischen Überprüfungen nicht standhalten. Trotz der theoretisch angenommenen Unabhängigkeit der einzelnen Primärfaktoren zeigten sich Korrelationen zwischen ihnen. Demnach scheint es entgegen Thurstones Annahmen doch einen allgemeinen Intelligenzfaktor zu geben, der allen Einzelfähigkeiten zugrunde liegt. Vergleich Myers, 2008. Carroll, Three-Stratum-Theorie der Intelligenz. Nachdem diese verschiedenen Vorstellungen über Intelligenz jahrzehntelang nebeneinander standen, entwickelte Carroll 1993 auf der Grundlage der Ergebnisse zahlreicher empirischer Studien zur Intelligenz ein Modell, das die verschiedenen oben beschriebenen Ansätze integriert. In seiner Three-Stratum-Theorie der Intelligenz, Stratum bedeutet Schicht, findet man übergeordnet die allgemeine Intelligenz, G. Auf der Ebene darunter befinden sich 8 eher breite Intelligenzfaktoren, die den Primärfaktoren von Thurstone ähneln. Die unterste Ebene schließlich beinhaltet 69 spezifische Einzelfähigkeiten, die den breiteren Intelligenzfaktoren zugeordnet werden können. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die spezifischen Einzelfähigkeiten häufig nicht nur von einem, sondern teilweise auch von mehreren der breiteren Intelligenzfaktoren abhängen. So wird zum Beispiel die Lesegeschwindigkeit nicht nur durch die kristalline Intelligenz, sondern auch durch die kognitive Schnelligkeit bestimmt, welche wiederum der allgemeinen Intelligenz untergeordnet sind. Siehe dazu auch Abbildung 10.1 im gedruckten Buch. Dieses hierarchische Modell der Intelligenz nimmt also ebenfalls die Existenz einer übergeordneten allgemeinen Intelligenz an, geht aber dann von einer Aufspaltung in einzelne Teilfaktoren aus, die sich wiederum in viele spezifische Einzelfähigkeiten unterteilen lassen. Carrolls Theorie verdeutlicht und berücksichtigt die Komplexität und gegenseitige Abhängigkeit unterschiedlicher intellektueller Fähigkeiten und bietet eine Grundlage für die sinnvolle Verknüpfung verschiedener Intelligenzmodelle. Alternative Modelle der Intelligenz. Bisher wurde dargestellt, dass man Intelligenz entweder als ein allgemeines und eher globales oder als ein aus mehreren Einzelkomponenten bestehendes Konstrukt verstehen kann. Alle bisher vorgestellten Intelligenzmodelle beschränken sich allerdings auf einen eher eng gefassten Fähigkeitsbereich, der hauptsächlich in der Schule relevante kognitive Prozesse und Leistungen, insbesondere im sprachlichen und logisch-mathematischen Bereich, umfasst. Was aber ist mit Personen wie Beethoven und Van Gogh? Ihre außerordentlichen Fähigkeiten liegen in ganz anderen als den gerade angesprochenen Fähigkeitsbereichen. Gehören musische und künstlerische Fähigkeiten nicht zu dem, was man gemeinhin als Intelligenz versteht? Gardner, multiple Intelligenzen. Gardner, 1983, vertritt die Ansicht, dass derartige Fähigkeiten sehr wohl als Komponenten der Intelligenz zu sehen sind. Er sieht Intelligenz als ein sehr viel breiteres Konstrukt an und entwickelte das Modell der multiplen Intelligenzen, das sich in seiner ursprünglichen Fassung aus 7 unabhängigen Intelligenzen zusammensetzt. Siehe dazu die Tabelle 10.2 des gedruckten Buches. Später wurde das Modell in anderen Publikationen Gardners 1998 und 1999 um 2 weitere Intelligenzarten erweitert. Naturalistische und existenzielle Intelligenz. Gardner geht davon aus, dass die Ausprägungen der unterschiedlichen Intelligenzarten unabhängig voneinander sind. Er nimmt, wie schon Thurstone, nicht an, dass es eine allgemeine Intelligenz gibt, die den Leistungen in unterschiedlichen Fähigkeitsbereichen zugrunde liegt. Gardners Theorie findet vor allem in der pädagogischen Praxis großen Anklang, da sie einen begabungsspezifischen Schulunterricht fordert. So sollten zum Beispiel Kinder mit einer ausgeprägten linguistischen Intelligenz vor allem durch sprachliche Informationen und Texte, dagegen Kinder mit hoher sozial-interpersonaler Intelligenz eher durch Diskussionen und Gespräche lernen. Der Unterricht sollte demnach auf die spezifischen Intelligenzausprägungen des Kindes ausgerichtet sein. Trotz der praktischen Eingängigkeit der Theorie Gardners erfährt sie von verschiedenen Seiten heftige Kritik, zum Beispiel von Rost 2008. Dabei wird vor allem die fehlende empirische Bewährung der Theorie bemängelt. Wie schon bei Thurston scheint die angenommene Unabhängigkeit der unterschiedlichen Intelligenzarten und die Auswahl genau dieser Intelligenztypen wenig Bestätigung zu finden. Sternberg, Triarchische Intelligenztheorie oder Theorie der erfolgreichen Intelligenz. Sternberg, 1999, geht ebenfalls von unterschiedlichen Intelligenzkomponenten und nicht von einer allgemeinen Intelligenz aus. Er vertritt die Auffassung, dass Intelligenz vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen im Leben erfolgreich sind. Diesen Erfolg erreichen sie durch analytische Fähigkeiten, sie entsprechen einer komponentenbezogenen Intelligenz, praktische Fähigkeiten, diese entsprechen einer kontextuellen Intelligenz, und kreative Fähigkeiten, die erfahrungsbezogener Intelligenz entsprechen. Die analytischen Fähigkeiten bezeichnen die klassischen Komponenten der Intelligenz und unterteilen sich in Meta-, Ausführungs- und Wissenserwerbskomponenten. Meta-Komponenten sind höhere mentale Prozesse, die zum erfolgreichen Problemlösen notwendig sind und die körperliche und geistige Vorgänge steuern und kontrollieren. Zum Beispiel Problem- und Zielerkennung, Strategieauswahl, Planung und Kontrolle. Die Ausführungskomponenten beinhalten mentale Prozesse, die auf einer niedrigeren Ebene angesiedelt sind und sich auf ein konkretes Verhalten, eine Aufgabe oder Situation beziehen. Zum Beispiel, wie löse ich eine bestimmte Mathematikaufgabe? Die Wissenserwerbskomponenten schließlich steuern, wie Informationen im Verlauf eines Problemlöseprozesses erworben und genutzt werden. Zum Beispiel gezielt die Aufmerksamkeit auf die relevanten Informationen richten und Verknüpfungen zwischen bestimmten verwandten Informationen herstellen. Diese analytischen Fähigkeiten entsprechen den kognitiven Aspekten der Intelligenz, da sie intelligentes Verhalten wesentlich beeinflussen und steuern. Sternberg nimmt weitere Intelligenzkomponenten an, die ebenfalls Einfluss darauf haben, wie erfolgreich eine Person in ihrem Leben ist. Die praktischen Fähigkeiten beziehen sich darauf, Probleme im Alltag lösen zu können, indem man sich an seine Umwelt anpasst oder seine Umwelt entsprechend verändert und dabei sein kulturelles und soziales Umfeld berücksichtigt. Es geht also darum, die gerade beschriebenen analytischen Fähigkeiten kontextspezifisch und in der eigenen realen Lebensumwelt anwenden zu können. Zum Beispiel würde man einen Konflikt mit seinem Vorgesetzten anders lösen als den mit seiner Ehefrau. Kreative Fähigkeiten schließlich beziehen sich auf den Austausch zwischen neuen Anforderungen bzw. Situationen und bestehenden Erfahrungen. Dabei geht es darum, dass automatisierte Fertigkeiten schnell auf neue Situationen angewandt werden, wodurch kreative Leistungen entstehen können. Zum Beispiel, welche Unterrichtsmethode kann ein Lehrer einsetzen, um seine gelangweilten Schüler für ein bestimmtes physikalisches Phänomen zu begeistern? Intelligenz umfasst nach Sternberg demnach mehr als analytische Fähigkeiten. Nach seiner Theorie können Personen, die in klassischen Intelligenztests schlechte Leistungen erbringen oder sogar als geistig behindert bezeichnet werden, durchaus lebenstüchtige Menschen sein, indem sie auf die anderen Intelligenzkomponenten zurückgreifen und so ihr Leben meistern. Sternbergs Verständnis von Intelligenz weicht damit von den klassischen Theorien ab, indem es Intelligenz vielmehr als die Grundlage einer erfolgreichen Lebensbewältigung und Lebensführung versteht und nicht als ein reines Maß kognitiver Leistungen und Erfolge. Das Intelligenzmodell von Sternberg ist eng auf informationsverarbeitungstheoretische Konzepte bezogen, wird jedoch bisher noch wenig durch Empirie gestützt. Abschnitt 10.3: Intelligenzmessung. Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Frage im Vordergrund stand, welche verschiedenen Intelligenztheorien es gibt, wird es nun darum gehen, wie man Intelligenz erfassen kann. Dazu wird zunächst kurz auf historische Aspekte der Intelligenzmessung eingegangen. Danach wird das heute übliche Vorgehen der normorientierten Intelligenzmessung vorgestellt und anhand einer beispielhaften Auswahl aktueller Intelligenztests für das Kindes- und Jugendalter ergänzt. Frühe Intelligenzmessung. Alfred Binet, ein französischer Psychologe und Pädagoge, entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts im Auftrag des französischen Bildungsministeriums zusammen mit seinem Kollegen Théodore Simon den ersten Intelligenztest. Für einen Überblick siehe dazu Funke, 2006. Die Grundidee dieses ersten Intelligenztests war es, die intellektuellen Leistungen von Kindern zu quantifizieren. Es sollte überprüft werden, inwieweit die intellektuellen Leistungen eines Kindes seinem Alter entsprechen. Binet prägte dazu den Begriff des Intelligenzalters. Das Intelligenzalter bezeichnet das Alter, das den intellektuellen Leistungen in einem Test entspricht. Um das Intelligenzalter zu bestimmen, wurden Aufgaben entwickelt, die von Kindern in einem bestimmten Alter typischerweise gelöst werden können. Wenn ein Kind so viele Aufgaben löst wie der Durchschnitt der gleichaltrigen Kinder, entspricht sein Intelligenzalter dem Lebensalter. Wenn es weniger oder mehr Aufgaben löst, liegt sein Intelligenzalter unter oder über seinem Lebensalter. Der Intelligenzquotient, IQ, wurde anschließend anhand der Formel Intelligenzalter geteilt durch Lebensalter mal 100 berechnet. Beispiel: In der revidierten Fassung des Binet-Simon-Tests von 1911 gibt es für jede Altersstufe 5 Aufgaben. Wenn ein Kind alle Aufgaben seiner Altersstufe löst, entspricht das Intelligenzalter dem Lebensalter. Wenn also ein 8-Jähriger alle altersentsprechenden Aufgaben löst, liegt sein Intelligenzalter ebenfalls bei 8 und der IQ damit bei 100. Wenn dasselbe Kind es zusätzlich schafft, auch noch 2 Aufgaben zu lösen, die für 9-jährige Kinder charakteristisch sind, steigt sein Intelligenzalter um 0,4 an, da es 2 der 5 Aufgaben lösen kann. Damit beträgt das Intelligenzalter 8 plus 0,4, also 8,4 Jahre, und der IQ 105. Falls das Kind nur 3 der Aufgaben für das Alter von 8 Jahren löst, beträgt das Intelligenzalter 8 minus 0,4, also 7,6 Jahre, und der IQ 95. Ein IQ von 100 kennzeichnet damit eine altersangemessene oder durchschnittliche intellektuelle Leistung, während Werte darunter für unterdurchschnittliche und darüber für überdurchschnittliche Leistungen stehen. Beispiel Ende. Diese Form der Intelligenzbestimmung eignet sich nur für das Kindes- und Jugendalter, da die intellektuellen Leistungen in dieser Zeit eng an das Lebensalter geknüpft sind. Ab dem jungen Erwachsenenalter jedoch steigen die intellektuellen Leistungen nicht weiter an, was dazu führt, dass das Intelligenzalter stabil bleibt. Durch die Berechnung des IQ als Intelligenzalter geteilt durch Lebensalter mal 100 würde dieses dazu führen, dass der IQ mit steigendem Alter kontinuierlich abnimmt, was allerdings nicht der Realität entspricht. Da das Intelligenzalter jenseits eines Alters von 20 Jahren kaum noch ansteigt, würde sich beispielsweise bei einem 20-Jährigen ein IQ von 100 ergeben, bei einem 50-Jährigen läge er jedoch bei 40. Jenseits eines Alters von 20 Jahren werden mit diesem Maß also keine sinnvollen Relationen abgebildet. Aus diesem Grund findet die Intelligenzbestimmung in der heutigen Zeit sowohl im Kindes- und Jugend- als auch im Erwachsenenalter auf der Grundlage der normorientierten Intelligenzmessung statt. Normorientierte Intelligenzmessung. Bei der normorientierten Intelligenzmessung wird das individuelle Testergebnis einer Person ins Verhältnis zu einer Bezugsnorm gesetzt. Diese Bezugsnorm entsteht, indem der Test einer großen, repräsentativen Normstichprobe gestellt wird. Anhand der Ergebnisse der Normstichprobe kann das individuelle Ergebnis eingeordnet und interpretiert werden. Innerhalb der Normstichprobe werden in der Regel Altersgruppen und teilweise auch getrennte Geschlechtsgruppen gebildet. Das bedeutet, dass man das Testergebnis eines 6-jährigen Mädchens auch nur mit den Ergebnissen anderer 6-jähriger Mädchen vergleicht und nicht zum Beispiel mit allen Kindern zwischen 5 und 13. Durch dieses Vorgehen erhält man ein gutes Bild darüber, wie eine einzelne Person im Vergleich zu ihrer Alters- und Geschlechtsgruppe abschneidet. Aber wie kommt man nun von einem Testergebnis zum IQ? Zunächst erhält man Roh- bzw. Summenwerte, also die Anzahl an Aufgaben, die von einer Person bei einem Intelligenztest richtig gelöst wurden. Diese Rohwerte lassen sich in standardisierte Werte transformieren, die wie schon bei Binet als IQ bezeichnet werden. Dadurch lässt sich erklären, warum man in dem einen Test beispielsweise 15 Aufgaben richtig lösen muss, um einen durchschnittlichen IQ zu haben, und in einem anderen 25. Der Rohwert der richtig gelösten Aufgaben enthält für sich also noch keinerlei Informationen. Erst die Transformation in IQ-Werte ermöglicht eine inhaltliche Interpretation des Testergebnisses. Intelligenzquotient. Definition. Der Intelligenzquotient gibt Auskunft darüber, wie die intellektuellen Fähigkeiten einer Person in Relation zu einer Vergleichsgruppe ausgeprägt sind. Definition Ende. Der IQ folgt, wie auch andere menschliche Eigenschaften, zum Beispiel Körpergröße und Gewicht, der Normalverteilung. Siehe dazu auch Abbildung 10.2 im gedruckten Lehrbuch. Die Fläche unter der Kurve zeigt dabei an, wie viele Personen eine bestimmte Ausprägung der Intelligenz zeigen. Die meisten Menschen haben eine durchschnittliche Intelligenz. Diese wird typischerweise auf den Wert 100 festgelegt. Damit ist der Wert 100 der Mittelwert der IQ-Skala. Neben dem Mittelwert gibt es eine weitere entscheidende Größe, die Standardabweichung. Diese gibt an, wie sehr die Werte aller Personen im Durchschnitt um den Mittelwert streuen. Bei der IQ-Skala liegt die Standardabweichung bei 15. Da der Intelligenzquotient der Normalverteilung folgt, kann man genau bestimmen, wie viele Personen eine bestimmte Ausprägung der Intelligenz aufweisen. Insgesamt ca. 68,2% aller Personen, also die große Mehrheit, bewegen sich im Bereich zwischen einer Standardabweichung über oder unterhalb des Mittelwertes, also zwischen einem Wert von 85 und 115. Vergrößert man das Intervall auf 2 Standardabweichungen über und unter dem Mittelwert 70 bis 130, dann liegen sogar 95,4% aller Personen innerhalb dieses Bereiches. In den Randbereichen, das heißt unter einem IQ-Wert von 70 oder über 130, liegen nur sehr wenige Personen, jeweils ca. 2,3%. In diesen Fällen wird auch von Minder- bzw. Hochbegabung gesprochen. Gängige Intelligenztests im Kindes- und Jugendalter. In der Praxis kommen verschiedene Intelligenztests für das Kindes- und Jugendalter zum Einsatz. Die Tabelle 10.3 im gedruckten Buch gibt eine Übersicht über 3 beispielhaft ausgewählte Tests zur Intelligenzdiagnostik. Dem Wechsler Intelligence Scale for Children 4, der Kaufmann Assessment Battery for Children sowie die Grundintelligenztests. Eine ausführlichere Auflistung deutschsprachiger Intelligenztests findet sich außerdem im Internet unter www.testzentrale.de oder im Brickenkamp Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests von Brähler et al. 2002. Intelligenztests können sehr unterschiedlich konzipiert sein. Sie können als Papier-Bleistift-Test oder als computergestütztes Verfahren vorliegen. Bezüglich des Antwortformates kann das freie Format, Es sollen offene Antworten gegeben werden, ohne Vorgabe von Alternativen. Oder das Multiple-Choice-Format unterschieden werden, bei dem man aus verschiedenen Antwortalternativen eine oder mehrere auswählen muss. Außerdem lassen sich die Tests danach unterscheiden, ob die Schnelligkeit, Speed, oder eher die Richtigkeit, Power, der Bearbeitung als zentral angesehen wird. Vergleich dazu auch Daseking, Janke und Petermann, 2006. Für die Praxis. Auswahl des passenden Intelligenztests. In der Praxis stellt sich häufig die Frage, welcher Intelligenztest denn nun zum Einsatz kommen sollte, um eine zuverlässige Aussage über die Intelligenz eines Kindes treffen zu können. Bei der Auswahl eines Intelligenztests sollte zum einen darauf geachtet werden, dass die Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität, siehe dazu Kapitel 5, erfüllt bzw. in ausreichendem Maße gegeben sind. Außerdem muss natürlich berücksichtigt werden, vor welchem Hintergrund und in welchem Kontext der Test stattfindet. Soll ein einzelnes Kind oder eine Gruppe von Kindern getestet werden? Viele Tests können nur in Einzeltestungen durchgeführt werden, da man auf das einzelne Kind spezifisch eingehen können muss. Für Gruppentestungen, die häufiger im wissenschaftlichen Kontext Anwendung finden, eignen sich Tests, die von den Kindern in Stillarbeit und parallel bearbeitet werden können. Des Weiteren muss feststehen, ob es eher um eine allgemeine Einschätzung des intellektuellen Niveaus geht oder ob man spezifische Informationen über bestimmte Fähigkeitsbereiche erhalten möchte. Hier muss dann zwischen ein- und mehrdimensionalen Tests unterschieden werden, die die Intelligenz als globales Konstrukt oder in verschiedenen Facetten untersuchen. Damit einhergehend sollte man sich darüber im Klaren sein, dass jeder Test die Intelligenz in unterschiedlicher Form erfasst, da es keine einheitliche Sichtweise gibt, was unter Intelligenz zu verstehen ist. Weiterhin gibt es Tests, die die Intelligenz sprachfrei messen, wie zum Beispiel die Grundintelligenztests. Dabei fließen über das Instruktionsverständnis hinaus keine verbalen Aspekte in die Messung ein. Und es müssen keine Aufgaben gelöst werden, die in irgendeiner Form mit geschriebener Sprache zu tun haben, wie zum Beispiel bei Textaufgaben und beim Finden von Wortanalogien. Dieses ist besonders dann angezeigt, wenn Kinder Defizite im Lesen und Schreiben aufweisen, da dadurch das Ergebnis eines sprachabhängigen Intelligenztests verzerrt werden würde. Praxisbeispiel Ende. Intelligenzmessung in der Praxis. Intelligenztests werden im Kindes- und Jugendalter vor allem in der schulpsychologischen Diagnostik eingesetzt. Für einen Überblick siehe Holling, Preckel und Fock 2004. Dabei geht es darum, die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes mit den schulischen Anforderungen abzugleichen, da die Schulleistungen bedeutsam mit den intellektuellen Fähigkeiten zusammenhängen. Mehr dazu bei Derry et al. 2007 und Ladra et al. 2007. Allerdings ist der Intelligenztest immer nur als ein Bestandteil einer umfassenderen Diagnostik zu verstehen, da nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten einen Einfluss auf schulrelevante Aspekte haben. So werden Intelligenztests neben Einschulungstests in der Schuleignungsdiagnostik eingesetzt, um entscheiden zu können, ob die nötigen kognitiven Voraussetzungen für einen Schuleintritt vorliegen und um damit zum Beispiel eine Entscheidungshilfe bezüglich einer vorzeitigen Einschulung oder Zurückstellung zu liefern. Auch bei der Schullaufbahnberatung wird auf Intelligenztests zurückgegriffen, um Unterstützung zu liefern, den geeigneten Schultyp und die geeignete Schullaufbahn, zum Beispiel Überspringen einer Klasse, für ein Kind zu finden. Darüber hinaus ist es zur Abklärung einer Leserechtschreibstörung oder einer Dyskalkulie, also einer Rechenstörung, notwendig, ebenfalls die Intelligenz zu erfassen. Nur wenn die Leistungen im Lesen, Schreiben bzw. Rechnen unterdurchschnittlich sind, die intellektuellen Fähigkeiten jedoch im Durchschnitt oder auch darüber liegen, wird eine solche Störung nach dem ICD-10 oder dem DSM-4 diagnostiziert. Siehe Kapitel 18 zur Erläuterung des ICD-10 und DSM-4. Im Kontext von Lernbehinderungen werden Intelligenztests herangezogen, um festzustellen, ob mögliche Schulleistungsprobleme eines Kindes mit einer Intelligenzminderung oder geistigen Behinderung zusammenhängen. Intelligenzminderung bedeutet, dass die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten entweder verzögert oder unvollständig ist. Wie bereits vorhin erwähnt, spricht man bei einem IQ unter 70 von einer Intelligenzminderung. Man kann durch eine Intelligenzmessung aber auch das sogenannte Underachievement aufdecken. Das bedeutet, dass die Leistungen eines Kindes unter dem liegen, was es aufgrund seines intellektuellen Potenzials eigentlich erreichen könnte. In einem solchen Fall ist es natürlich unerlässlich, dieser Problematik näher auf den Grund zu gehen und die Ursachen für die unerwartet schlechten Leistungen aufzuklären. Zum Beispiel fehlende Motivation, fehlende Lernstrategien, Probleme im emotionalen Bereich. Auf der anderen Seite kann ein Intelligenztest auch eine vorliegende Hochbegabung, also weit überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten, aufdecken. Von Hochbegabung wird in der Regel dann gesprochen, wenn der IQ über 130 liegt. Es ist nicht einfach zu beschreiben, wodurch sich hochbegabte Kinder und Jugendliche konkret auszeichnen, da sich eine Hochbegabung in sehr unterschiedlicher Art und Weise äußern kann. Hinsichtlich des Lern- und Leistungsverhaltens ist gemäß Rost 2004 jedoch generell zu beobachten, dass eine intellektuell hochbegabte Person erstens sich effektiv und effizient deklaratives und prozedurales Wissen aneignen kann. Zweitens in der Lage ist, dieses Wissen besser als andere in variierenden Situationen zur Lösung von individuell neuen Problemen adäquat einzusetzen. Drittens fähig ist, rasch aus den dabei gemachten Erfahrungen zu lernen. Und viertens erkennen kann, auf welchen neuen Situationen bzw. Problemstellungen die gewonnenen Erkenntnisse transferierbar sind, entspricht Fähigkeiten zur Generalisierung, und auf welche nicht, entspricht der Fähigkeit zur Differenzierung. Im Alltag äußern sich diese Fähigkeiten häufig dadurch, dass Hochbegabte eine für ihr Alter übermäßig schnelle Auffassungs- und Beobachtungsgabe besitzen, Probleme und Aufgaben sehr eigenständig und selbstmotiviert erfassen und lösen, wobei sie nicht selten eine enorm perfektionistische und selbstkritische Haltung zeigen, ein hohes Detailwissen in einzelnen Bereichen haben, eine überdurchschnittlich gute Merkfähigkeit und häufig außergewöhnliche verbale Fähigkeiten, unter anderem großer Wortschatz, aufweisen. Siehe dazu BMBF 2003. Exkurs: Spezielle Fördermaßnahmen für hochbegabte Kinder? Bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen stellt sich die Frage, wie sie angemessen gefördert und gefordert werden können. In Regelschulen entsteht schnell das Problem, dass die Kinder in der ihrem Alter entsprechenden Klassenstufe intellektuell unterfordert sind, sich langweilen, dadurch nicht die von ihnen zu erwartenden schulischen Leistungen zeigen und teilweise durch Störverhalten im Unterricht auffallen. Siehe dazu Gauck 2007. Als Lösung wird dabei häufig das Überspringen einer oder mehrerer Klassenstufen gewählt. Dieses Vorgehen birgt jedoch oft neue Probleme, da hochbegabte Kinder ihren Altersgenossen zwar intellektuell voraus, hinsichtlich der emotionalen und sozialen Entwicklung jedoch häufig auf demselben Stand sind. Kommen sie nun in eine höhere Klassenstufe, ergibt sich hinsichtlich dieser Faktoren eine Diskrepanz, die erneut Probleme mit sich bringen kann. Um dieser Problematik gerecht werden zu können, werden vermehrt spezielle Fördermaßnahmen für Hochbegabte angeboten. Diese reichen von gesonderten Aufgabenstellungen innerhalb des normalen Klassenverbandes über ausgegliederte Unterrichtsstunden mit Inhalten, die an die Kompetenzen der hochbegabten Kinder angepasst sind, bis hin zu speziellen Schulen und Einrichtungen, die nur von Kindern mit Hochbegabung besucht werden. Eine Studie von Delkert, Cornell und Goldberg 2007 zeigte, dass hochbegabte Kinder bessere akademische Leistungen zeigen, wenn sie in speziellen Schulen bzw. Klassen für Hochbegabte oder in gesonderten Unterrichtsstunden außerhalb des Klassenverbandes unterrichtet werden. Die Studie zeigte jedoch auch, dass hochbegabte Kinder sich innerhalb von speziellen Klassen oder Schulen für Hochbegabte wie auch in leistungsheterogenen Regelschulklassen gleichermaßen sozial akzeptiert fühlen und dass spezielle hochbegabten Schulen sogar teilweise dazu führen können, dass die Kinder eine geringe ausgeprägte Selbsteinschätzung ihrer schulischen Leistungen zeigen, weil sich die guten Leistungen relativieren, wenn man in einer Bezugsgruppe ist, die ausschließlich aus hochleistenden Schülern besteht. Die Autoren ziehen aus ihren Ergebnissen die Schlussfolgerungen, dass nicht nur die kognitiven Aspekte bei der hochbegabten Förderung eine Rolle spielen, sondern dass insbesondere die emotionale Entwicklung der Kinder und die Gestaltung der Lernumgebung im Mittelpunkt stehen sollte. Insgesamt scheint die Hochbegabtenförderung in jedem Kontext eine besondere Herausforderung für das Lehrpersonal darzustellen, die nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Kinder in akademischen und kognitiven wie auch in sozial-emotionalen Aspekten unterstützt werden. Exkurs Ende. Abschnitt 10.4: Einflussfaktoren auf die Intelligenz. Die bisherigen Ausführungen haben bereits verdeutlicht, dass die intellektuellen Leistungen zwischen verschiedenen Personen sehr unterschiedlich sein können. Doch warum unterscheiden sich Menschen hinsichtlich ihrer Intelligenz? Liegt es eher an der genetischen Ausstattung, also den Anlagen, oder an den Erfahrungen, die mit der Umwelt gemacht werden? Genetische Beiträge zur Intelligenz. Die Intelligenz wird oft als eine der stabilsten Persönlichkeitseigenschaften bezeichnet. Tatsächlich konnten zahlreiche Studien belegen, dass der IQ spätestens ab dem Schulalter bis ins hohe Erwachsenenalter sehr stabil ist. Dass also die individuellen Testergebnisse einer Person zu unterschiedlichen Testzeitpunkten relativ hoch miteinander korrelieren. Siehe zum Beispiel Björklund und Schneider 2006. Das bedeutet natürlich nicht, dass Kinder sich ab dem Schulalter intellektuell nicht weiterentwickeln, sondern dass sie im Vergleich zu ihrer Bezugsgruppe aus gleichaltrigen Kindern ihre Rangposition beibehalten. Aus diesem Grund ist es naheliegend anzunehmen, dass intellektuelle Fähigkeiten vor allem durch die genetische Ausstattung festgelegt werden und dass Umweltfaktoren, die häufig viel variabler und inkonsistenter sind, eine eher untergeordnete Rolle spielen. Tatsächlich belegen Zwillings- und Adoptionsstudien, dass interindividuelle Intelligenzunterschiede zu einem großen Teil durch genetische bzw. erbliche Faktoren bestimmt werden. Siehe zum Beispiel Brody 1992 oder Scar, Weinberg und Waldmann 1993. Eineiige Zwillinge weisen höhere Ähnlichkeiten auf als zweieiige Zwillinge. Und Adoptivkinder sind ihren biologischen Eltern hinsichtlich der Intelligenz ähnlicher als ihren Adoptiveltern. Man kann davon ausgehen, dass etwa 50% der interindividuellen IQ-Unterschiede auf Unterschiede in der genetischen Ausstattung zurückzuführen sind. Siehe Plomin und Petrel 1997. Diese Angabe bezieht sich allerdings nicht auf einzelne Personen. Es wäre also nicht korrekt zu sagen, dass 50% der Intelligenz eines Menschen durch seine Gene bestimmt sind. Zu berücksichtigen sind dabei auch die Kritiken an der Zwillings- und Adoptivmethode, die in Kapitel 4 beschrieben wurden. Neben der großen Auswirkung, die die genetische Ausstattung auf die Intelligenz hat, gibt es ebenfalls zahlreiche Umweltfaktoren, die die intellektuelle Entwicklung fördern oder hemmen können. Umwelteinflüsse und Intelligenz. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die intellektuelle Entwicklung nicht nur durch genetische Faktoren, sondern auch durch die Umwelt beeinflusst wird. So zeigten zum Beispiel verschiedene Studien, dass Heimkinder große Fortschritte hinsichtlich ihrer intellektuellen Fähigkeiten machten, wenn sie das Heim verließen und in Familien aufgenommen wurden, die ihnen ein größeres Ausmaß an Förderung und Stimulierung boten. Siehe zum Beispiel O'Connor et alii 2000 oder Scales 1966. Außerdem deuten Generations- bzw. Kohortenunterschiede, bei denen ältere Generationen im Schnitt ein deutlich geringeres intellektuelles Niveau erreichen als jüngere Generationen, bei gleichem biologischem Alter, darauf hin, dass Umweltfaktoren einen Einfluss haben. Siehe dazu zum Beispiel Flynn 1987. Ältere Generationen sind in der Regel in weniger stimulierenden und fördernden Bedingungen aufgewachsen. Es ist jedoch anzunehmen, dass sie eine sehr ähnliche genetische Ausstattung wie jüngere Generationen besitzen. Darüber hinaus zeigen die bereits gerade angesprochenen Adoptionsstudien, dass die Intelligenz adoptierter Kinder neben der genetischen Ausstattung ebenfalls sehr stark durch ihre Lebenssituation in der Adoptivfamilie und die dort herrschenden Umweltfaktoren bestimmt wird. Siehe dazu Scar et al. 1993 und Van Itzendorn, Juffa und Pöllhuis 2005. Studie: Gene und Umwelt. Erkenntnisse zur Auswirkung auf die Intelligenz anhand der Ergebnisse einer Adoptionsstudie. Adoptionsstudien zeigen sehr deutlich, dass genetische und Umweltfaktoren ausschlaggebend für die intellektuelle Entwicklung sind. Capron und Düm 1989 untersuchten Adoptivkinder, deren leibliche Eltern entweder einen hohen oder niedrigen sozialen Status aufwiesen und deren Adoptiveltern wiederum einen hohen oder niedrigen sozialen Status hatten. Sie konnten zeigen, dass Kinder, deren biologische Eltern einen hohen sozialen Status besaßen, einen höheren IQ aufwiesen als Kinder, deren biologische Eltern einen niedrigen sozialen Status hatten, unabhängig vom sozialen Status der Adoptiveltern. Außerdem hatten Kinder mit besser situierten Adoptiveltern höhere IQ-Werte als Kinder von Adoptiveltern mit niedrigem sozialen Status, unabhängig vom sozialen Status der leiblichen Eltern. Demnach wirken die Einflüsse der genetischen Ausstattung und der Umwelt parallel und unabhängig voneinander auf die intellektuelle Entwicklung. Weinberg 1989 geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass der IQ etwa 20 bis 25 Punkte um den Wert schwanken kann, der durch die genetische Ausstattung prädisponiert ist. Modifikationsbreite. Demnach kann der tatsächliche IQ, Phänotyp, aufgrund von Umwelteinflüssen relativ weit von dem abweichen, in positiver und negativer Richtung, was durch den Genotyp bestimmt ist. Studienbeispiel Ende. Wie bereits im gerade genannten Beispiel erwähnt, erreichen Kinder aus Familien mit höherem Status im Durchschnitt einen höheren IQ. Siehe zum Beispiel Tong, Beckhurst, Vimpany und McMichael 2007. Außerdem spielen auch andere Merkmale einer Familie eine große Rolle. So hat zum Beispiel die Anzahl der Kinder einen Einfluss. Je mehr Kinder in einer Familie leben, desto geringer fallen die intellektuellen Leistungen aus. In diesem Zusammenhang muss auch die Geschwisterposition berücksichtigt werden. Erstgeborene weisen im Schnitt einen etwas höheren IQ auf als Kinder, die bereits bei ihrer Geburt eines oder mehrere Geschwister haben. Siehe zum Beispiel Zayong und Mulally 1997. Die Einflüsse der Kinderanzahl und Geschwisterposition sind jedoch vergleichsweise gering und vermutlich in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Fördermöglichkeiten für das einzelne Kind sich reduzieren, wenn sich sehr viele Kinder innerhalb einer Familie befinden. Insgesamt spielt das familiäre Umfeld in Bezug auf die Intelligenz eines Kindes eine große Rolle. Samarow, Seifer, Baldwin und Baldwin 1993 identifizierten in ihrer Studie mehrere familiäre Risikofaktoren, die das Risiko für einen geringeren IQ bei Kindern erhöhen und kumulativ auf die intellektuelle Entwicklung wirken. Das heißt, je mehr einzelne Faktoren zutreffen, desto negativer sind die Auswirkungen auf den IQ. Dazu zählen neben zahlreichen Faktoren, die eng mit dem sozialen bzw. sozioökonomischen Status verknüpft sind, geringe Schulbildung der Mutter, hohe Kinderzahl, gering verdienender Haushaltsvorstand, Zugehörigkeit zu ethnischer oder kultureller Minderheit, alleinziehender Elternteil, auch Faktoren wie übermäßige Ängstlichkeit der Mutter, hohe Anzahl belastender Stresserlebnisse, rigide mütterliche Vorstellung hinsichtlich des Erziehungsverhaltens und der kindlichen Entwicklung, negative Mutter-Kind-Interaktion und eine eingeschränkte seelische Gesundheit auf Seiten der Mutter. Kinder, die einer Vielzahl der oben genannten Risikofaktoren ausgesetzt sind, zeigen häufig Einbußen hinsichtlich ihrer intellektuellen Entwicklung. Andersherum gibt es auch Faktoren des familiären Umfeldes, die sich sehr förderlich auf die Intelligenzentwicklung eines Kindes auswirken können. Eltern, die eine interessante und stimulierende Umwelt, zum Beispiel durch anregende Spielzeuge für ihre Kinder schaffen, emotional responsiv sind, viel mit ihren Kindern sprechen und ihnen viel erklären, Möglichkeiten zum Explorieren und Ausprobieren geben, sowie positive und angemessene Entwicklungserwartungen an das Kind stellen, unterstützen damit die intellektuelle Entwicklung in positiver Weise. Neben den beschriebenen familiären Einflüssen kommt aber laut Zizi 1991 auch der Schule eine große Bedeutung zu. Kinder lernen in der Schule, wodurch ihre Intelligenz ansteigt. Dieses ist unter anderem abhängig davon, wie lange sie schon zur Schule gehen. Kinder desselben biologischen Alters, die unterschiedliche Klassenstufen besuchen und damit nicht die gleiche Anzahl an Schuljahren hinter sich haben, zeigen unterschiedliche intellektuelle Leistungen. Die Kinder in einer höheren Klassenstufe schneiden besser ab als diejenigen in der darunterliegenden Stufe. Siehe Kayen und Kayen 1989. Außerdem deuten Befunde von Huttenlocher, Levin und Vivea 1998, dass der IQ während längerer Schulferien absinkt, darauf hin, dass der Schulbesuch an sich einen positiven Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung hat. Ergebnisse wie diese haben dazu geführt, dass vor allem in den USA zahlreiche, teilweise sehr umfangreiche Förderprogramme für Kinder aus weniger privilegierten und sozial schwächeren Familien, in denen eine Reihe der oben genannten Risikofaktoren vorliegen, ins Leben gerufen wurden. Eines dieser Programme ist Head Start, welches zum Ziel hat, bei Kindern die Bildungsbenachteiligung abzubauen und ihnen damit eine bessere schulische und akademische Karriere zu ermöglichen. Erreicht werden soll dieses Ziel durch spezielle Angebote und Einrichtungen, in denen die Kinder betreut und gefördert werden. Es zeigte sich zum Beispiel bei Ripple und Ziegler 1993, dass die teilnehmenden Kinder im Hinblick auf die Intelligenz zwar kurzfristig, häufig jedoch nicht langfristig profitieren. Die Kinder profitierten allerdings dennoch hinsichtlich anderer Variablen durch das Programm. Sie zeigten unter anderem ein besseres Sozialverhalten, erreichten mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Schulabschluss und erfreuten sich besserer Gesundheit als vergleichbare Kinder ohne eine derartige Förderung. Andere gezielte Trainingsprogramme kommen auch teilweise zu besseren Ergebnissen hinsichtlich langfristiger Wirksamkeiten. Förderprogramme scheinen demnach durchaus einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder auszuüben, auch wenn sich dieses nicht immer anhand einer Verbesserung intellektueller Leistungen zeigt. Abschnitt 10.5. Intelligenz und Erfolg im Leben. Abschließend kann man sich die Frage stellen, warum die Intelligenz eine so zentrale menschliche Eigenschaft ist und warum sie einen so entscheidenden Stellenwert in der Entwicklung einnimmt. Intelligenz ist neben anderen Faktoren ein wichtiger Prädiktor dafür, wie erfolgreich jemand in akademischer und beruflicher Hinsicht in seinem Leben ist. Der Erfolg kennzeichnet sich laut Brody 1992, dadurch, welche Schule man besucht, wie gut die schulischen Leistungen sind, welchen beruflichen Weg man einschlagen kann und wie erfolgreich man in diesem Beruf und in seinem Leben ist. Es gibt viele Hinweise darauf, dass eine höhere Intelligenz mit einem höheren Bildungslevel, einem höheren sozialen Status und einem höheren beruflichen Einkommen zusammenhängt. Siehe dazu Gottfriedson 2011. Auf der anderen Seite sollte nicht übersehen werden, dass hier vielfältige Wechselwirkungen bestehen. Ein höherer Bildungslevel geht in der Regel mit einem längeren Schulbesuch einher, der wiederum intelligenzfördernd ist. Mit einem höheren Bildungslevel steigt darüber hinaus die Chance auf eine bessere Berufsausbildung und ein höheres Einkommen. Es gibt hier also keine einseitige Wirkrichtung von der Intelligenz auf Indikatoren des Lebenserfolgs, sondern auch Rückwirkungen, die eine positive Spirale in Gang setzen können. Auf der anderen Seite ist gleichzeitig zu betonen, dass es neben der Intelligenz andere wichtige Eigenschaften gibt, die ebenfalls einen Einfluss haben. Beispielsweise wie motiviert jemand ist, welche Interessen vorliegen und wie die sozialen Fähigkeiten ausgeprägt sind. Neben der Intelligenz gibt es also eine Vielzahl weiterer Faktoren, die zum Lebenserfolg beitragen. Die Intelligenz ist hinsichtlich des Lebenserfolgs demnach ein wichtiger, aber nicht alles entscheidender Faktor.